Also das Rätsel, ob es die perfekte Familie gibt, das haben wir schon gelöst, oder? Schon gelüftet. Der Traum nach der Traumfamilie ist bloß ein Traum. Und auch die Heilige Familie, denken vielleicht die einen, die Heilige Familie gibt es in der Bibel, aber auch in der Bibel gibt es keine heilige Familie. Vielleicht ist der meiste von euch der König David ein Begriff. Wenn man sein Leben anschaut, seine Familie anschaut, dann fällt einem auf, Ehebruch. Seine Söhne haben sich zerstritten im Machtkampf. Es ist so weit gegangen bis zum Inzest und Mord. Das ganze Programm, es wird einem fast schlecht, wenn man die Geschichte liest und sich das vorstellt. Das passiert so. Und trotzdem ist der David ein Vorfahren von Jesus. Und wenn man dann den Stammbaum von Jesus anschaut, in Matthäus 1, und dann denken die meisten Leute, ja, wieso soll man einen Stammbaum noch lesen, für was steht der überhaupt in der Bibel, das ist doch nicht interessant. Aber ein Stammbaum tut sehr viel auch über die Familie aussagen. Und dort sehen wir eben den Vorfahren David zum Beispiel, aber wir sehen auch Rahab, eine Prostituierte, oder wir sehen Ruth in dem Stammbaum von Jesus, Ruth, eine verachtete Ausländerin. Und noch andere, die damals einfach aus dem sozialen oder moralischen Rahmen von der Gesellschaft rausgefallen sind und verachtet worden sind. Und die sind integriert in der Linie, in dem Stammbaum von Jesus. Das ist genial. Weil Gott hat ein Anliegen für die Menschen. Egal, was sie für einen Status haben, egal, was zerbrochen ist, egal, wie es, ob der in den Rahmen hineinpasst von der Gesellschaft oder nicht. Und das ist so typisch Gott. Selbst bei Jesus sehen wir, in seiner Familie war lange nicht alles perfekt gewesen. Ein unverheiratetes Mädchen wird unehelich ein Kind zur Welt, bringt das Kind zur Welt. Und vermutlich, man weiß es nicht so genau, aber vermutlich ist Jesus dann auch in der Jugendzeit ohne Vater aufgewachsen, weil der irdische Vater, der Josef, früh gestorben ist. Wir wissen, dass die Geschwister, Jesus und seine Geschwister, Spannungen hatten. Und Jesus wird dann wegen Volksaufhetzung mit 33 Jahren ans Gericht geschleppt und letztendlich umgebracht. Das ist alles andere als heile Familienwelt. Aber die Bibel ist einfach ein Buch, wo das abbildet tut, wie es eben ist im Leben. Ohne irgendetwas zu vertuschen. Die Bibel ist eigentlich ein Buch, ein Familienbuch von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Eigentlich ein Familienbuch, Familie um Familie, die beschrieben werden. Zum Teil katastrophale Familien. Dass wir alle können da innen aufatmen und sagen, ja, da haben wir es also gerade noch gut. Ja, das ist ein Trost. Zumindest für mich auch. Und die gute News ist, dass Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann. Oder dass Gott auf krummen Familienlinien gerade schreiben kann. Wir sind nicht ins Paradies geboren worden, sondern in eine zerbrochene Familie, die nicht komplett ist. Die nicht perfekt ist. Wir hätten es so gern. Wir hätten es so gern, dass es ein bisschen besser wäre. Ja, ein bisschen perfekter, ein bisschen heiliger, ein bisschen kompletter. Aber zu jeder Familie gehören die Schattenseiten. Und bei denen, wo man es nicht so von außen sieht, bei denen sieht man es, wenn man in die Familie hineinschaut oder sie kennenlernt. Letzte Woche haben wir in der Familie am Mittag mal einen heftigen Streit gehabt. Vor allem mit unseren zwei Eltern. Es ging um ältere Kinder, es ging um das Verhalten gegangen und irgendwie hat es mir wirklich den Nuki rausgehauen. Also, ich bin innerlich am Abgrund gestanden und dachte, das kann doch nicht sein. So ein Verhalten in unserer Familie, das, also ich habe gesagt, ich könnte ja ausziehen, wenn es euch nicht passt. Dann habe ich ja Georg und Charlotte noch erwähnt, oder? Wir brauchen wieder mal Beratung bei Georg und Charlotte, das für die, die sie nicht kennen, die haben eine Webseite, eine Familie, oder Ehe-Impulse, die machen so Impulse für Ehepaar, für Familien, wo es um Erziehen geht, um Ehe geht, um Beziehungen geht, wo sie vorbeikommen in die Familie selber. Und dann lade ich noch so etwas raus, oder? Und denke, die sind auch schon bei uns gewesen, schon mehrmals.
Und dann lade ich noch so etwas raus. Ja, wir brauchen Georg und Charlotte, die müssen wieder mal kommen. Eben zum euch sagen, wie es da läuft. Oder? Und ich habe gedacht, ich habe das dann nicht zum Glück nicht gesagt, aber ich habe gedacht, wir sind die hinterletzte Familie, die es gibt. Also das voll überzeugt. Ich bin dann voll überzeugt, dass wir sind die hinterletzte Familie. Die Familie kann man einfach gestohlen bleiben, da ziehe ich lieber aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so Momente. Die Frage ist immer, wie lange das andauert, so Moment. Jedenfalls, zwei Tage später, hatte ich Kopfweh am Abend, Migräne gehabt und bin dann da in der Gemeinde noch gewesen, zwei, drei Leute noch gesehen und habe gedacht, hoffentlich kommt niemand auf die Idee, dass sie für mich beten. Ich habe mich dann da aus dem Staub gemacht und bin heim. Ich habe irgendwie nichts mehr vertraut und dann sitze ich dort in der Küche bei uns zuhause, wie ein Häufchen Elend. Und dann kommt meine älteste Tochter rein, ohne dass sie irgendein Wort mit mir redet. Sie sieht mich, sie sieht, dass es mir nicht gut geht, legt mir die Hände auf und fängt an zu beten. Gegen das Kopfweh und dass es mir gut geht. Und nachher denke ich, wow, also Familie ist ja ein richtiges Kraftort. Also Berg- und Talfahrten, die gehören zu der Familie. Ist ganz normal. Und ich habe euch, drei Familien, habe ich so an einem Mohnknollen mitgebracht heute. Die kann man dann setzen in so ein Töpfchen. Das könnt ihr dann anmalen mit euren Kind, wenn ihr schon ein bisschen ältere Kinder habt. Und die Anemonenknollen, die brauchen Kälte. Sonst, also man kann die schon da reinsetzen und das in die Wohnstube stellen, aber da wird schon etwas wachsen, aber es wird nie Knospen bilden, es wird nie etwas blühen. Die muss man setzen, ein bisschen angiessen, steht alles dann in der Betriebsanleitung, die ihr rüberkommt. Und dann müssen die das an Kälte stellen. Minimum einen Monat lang müssen die an einem Monat kalt haben, damit Knospen sich bilden. Und nach einer Blüte entsteht in wunderbaren Farben. Und so ist es eben in der Familie auch. Es gibt nicht nur lustige Momente, wo man lacht, wo man Leben teilt, wo man Liebe spürt, sondern es gibt eben auch Momente vom Leid, von der Not, von der Herausforderung, vom Frust. Wo man nicht mehr weiss, was man machen soll. Aber in diesen Momenten mache ich euch Mut, dran zu bleiben. Nicht aufzugeben. Weil die Zeiten sind wichtig, damit etwas anfangen kann blühen. Damit etwas anfangen kann wachsen. Wo später dann mal Frucht trägt in eurem Leben. Also die perfekte Familie gibt es nicht. Die Realität sieht ganz anders aus. Auch bei uns. Es gibt nirgends ein Ort, wo wir uns so viel erlauben wie die Familie. Wir lassen einfach unseren launenfreien Lauf. Wir sind beleidigt bis zum Bach runter. Wir stellen Forderungen. Und doch haben wir die grössten Erwartungen an die Familie. Dass die einem immer liebt, dass die immer da ist für einen. So ist es doch mit der Familie. Und der Liedermacher, der Rolf Zukowski, der fragt in seinem Lied, aber wer ist schon perfekt? Auf der Erde wurde keiner je entdeckt. Zum Glück nicht. Das entlastet uns. Und dennoch ist der Traum da, nach der Traumfamilie. Ich habe gelesen, jeder vierte deutsche Bürger streitet um sein Erbe. Und das wird in der Schweiz nicht anders sein. Und zwar ist der Hintergrund, schreiben sie, nicht in erster Linie das Geld, sondern offene Rechnungen in der Familie. Dass man sagt, also beim nächsten Mal lasse ich mich nicht mehr auf die Kappe schiessen. Also da werde ich mich durchsetzen. Offene Rechnungen, die nicht beglichen sind in der Familie. Wo schwellt im Untergrund. Wer kennt nicht solche Gedanken in der Familie? Solche Sprüche? Kennt ihr das? Oder wir denken vielleicht, dass Ehepaar, wir sind die Einzigen, die so Probleme haben. Also niemand anders hat solche Probleme. So Herausforderungen. Wir sind die Einzigen, die mit Jähzorn zu tun haben oder mit Medienkonsum und nicht drankommen mit unseren Kindern. Und dann dazu kommt noch, dass wir Christen sind. Das macht es vielleicht nicht einfacher. Also man denkt ja, als Christ, oder? Sollte man doch ein Vorbild sein. Nicht, dass immer die Nachbarn müssen Leute kommen und reklamieren, dass wir so laut sind. Also bei uns ist das immer wieder mal vorgekommen. Und kommt wahrscheinlich wieder mal vor. Das hört man doch als Christ, oder? Und dann kommt so eine Scham, dass man sich schämt für die eigene Familie, für das eigene Fehlverhalten, für das, was krumm läuft. Und man denkt ja, bei denen, ich sage jetzt keinen Namen, bei denen läuft es sowieso immer besser. Wir sind die Einzigen. Und das ist so das Perfide, dass man sich dann als Paar oder als Alleinerziehende dann zurückzieht und isoliert. Anstatt, dass man sich dem stellt und sagt, ja, ich habe ein Problem mit dort und dort. Wir brauchen Hilfe. Und Hilfe holt. Ich möchte euch darum im zweiten Teil von meinem Input darauf eingehen, wie kann Familienleben gelingen? Wie kann Familie aufblühen? Wie können Knospen auch in Frustsituationen, eben, kann ich durchhalten, dass dann Knospen sich bilden und dann mal eine Blüte kann entstehen. Als Familie brauchen wir eine Erweiterung. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen eine erweiterte Familie. Wo ich eingebunden bin in einem grösseren Kontext als Ehepaar, als Alleinerziehende, als Ergänzung, als Unterstützung, auch wo mir Lasten abgenommen werden. Praktisch, aber auch seelisch. Und da bietet eine christliche Gemeinde, so wie wir eine sind, und es hunderte gibt in unserem Land, bietet da den idealen Rahmen. In den letzten Jahren, oder in den letzten 100 Jahren, hat sich das Bild von der Familie komplett verändert. Von der Generationen-Grossfamilie oder generationenübergreifenden Grossfamilie hin zu der Kleinfamilie bestehend aus Vater und Mutter mit zwei Kindern. Und da hat der Wolfgang Brezinka schon vor 30 Jahren, ein bedeutender Erziehungswissenschaftler nach der Nachkriegszeit, gesagt hat, oder darauf hingewiesen, dass Kleinfamilien in unserer Gesellschaft, die werden es unheimlich schwer haben mit all den erzieherischen Aufgaben. Und hat damals, vor 30 Jahren schon gefordert, dass sich Familien zusammenschliessen, einander unterstützen auf ihrem Weg, in dieser Phase und einander hilft sind gegenseitig. Wie auch immer das geschehen kann. Das kann im Raum der Gemeinde passieren. Auch mit verschiedenen Angeboten. Das kann aber auch ganz vor Ort sein, dass man zusammenzieht in ein Haus oder in einem Quartier und das umsetzen tut. Und ich beobachte, in unserer Gesellschaft läuft es eben gerade gegenteilig, sehr oft. Sehr oft ziehen sich Kleinfamilien zurückziehen. Vielleicht sind beide berufstätig und haben eben die Verantwortung als Familie, als Ehepaar, dem Kind gegenüber, der Erziehung und so weiter, die Schule kommt und dann kommt vielleicht noch Karriere oder so. Und dann ist man so ausgelastet, dass man sich dann als Kleinfamilie überfordert fühlt und noch mehr zurückzieht, noch mehr in die Isolation geht, höchstens sich noch mit Gleichgesinnten trifft, aber alles andere ist mehr Aufwand, wo man keine Kraft mehr hat. Und wenn man in dieser Spirale drin ist, dann ist es schon mal nicht gut, dann braucht es einen Durchbruch. Dann muss man aktiv aus dieser Spirale rausgehen. Weil das führt zu nichts. Das führt nur noch zu mehr Überforderung. Und da glaube ich, dass die christliche Gemeinde mit verschiedenen Generationen ein ungeheurer Wert ist. Für uns alle. Unserer Gesellschaft, wo wir Teil davon sein können. Und das möchten wir als Kirchenbild auch ganz bewusst. Wir möchten das Lernumfeld pflegen, wo wir verschiedene Menschen haben. Wo man mit der Lautstärke muss vielleicht Rücksicht nehmen. Oder anders. Wir haben verschiedene Mentalitäten, verschiedene Lebensgewohnheiten, die wir mitbringen, verschiedene Kulturen. Und da geht es darum, dass wir lernen voneinander, miteinander unterwegs sind. Ich kenne ältere Menschen aus unserer Gemeinde, die für die Jungen beten, für Kinder, für Teenager, obwohl sie keinen persönlichen Kontakt haben. Also nicht irgendwie sich gegenseitig besuchen würden. Aber die haben irgendwo die Kinder aufgeschnappt im Raum von unserer Gemeinde und betet, ich weiß nicht, wöchentlich oder täglich für die Kinder. Ich meine, wo findet man so etwas noch? Nicht per Zufall sagt man ja, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und da mache ich auch einfach Mut als Familien, die auch Kinder haben von euch, dass ihr Angebote wahrnehmt. Sei das, was wir anbieten, sei das, was die Allianz anbietet an andere Gemeinden, dass man zum Beispiel in einen Erziehungskurs geht. Also, wo unsere älteste Tochter so in die erste Trotzphase kam, ist mit etwa 3 Jahren. Da bin ich wie ein Esel am Berg gestanden. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Ich bin im Kinderzimmer gestanden und dachte, ich habe keinen Zugang mehr zu dieser Tochter. Sie ist erst 3. Und ich bin der Papi. Ich sage, wo es durchgeht, aber die macht ganz etwas anderes. Ich bei mir zu Hause, also, das habe ich mir nie erlaubt. Die hat schon so einen frechen Latz, schon mit 3. Wie kommt das raus, wenn sie Teenagerin ist? Wir sind dann in einen Erziehungskurs gegangen. Das heisst, Cornelia hat gesagt, sie gehe. Ob ich mitkomme oder nicht, spielt keine Rolle. Also, ich sei eingeladen zum Mitkommen. Natürlich bin ich mitgegangen und der Erziehungskurs hat Wunder gewirkt. Ich habe das wahrscheinlich schon mal erzählt, oder? Aber gleich, es ist immer wieder schön, das zu hören. Es hat Wunder gewirkt. Und eigentlich spielt es nicht so eine Rolle, ob man jetzt einen Gordon-Familien-Trainingskurs macht oder Heinz Etter mit Vertrauenspädagogik. Wichtig ist, dass man sich auseinandersetzt mit diesen Mechanismen und Handwerkszeuge bekommt, wie kann ich denn reagieren? Wie kann ich auf mein Kind eingehen? Wie kann ich aktiv zuhören? Und da brauchen wir einander. Also als Kleinfamilie brauche ich Gemeinde. Und weil ich, Andi, nicht perfekt bin, weil ich ergänzungsbedürftig bin, weil ich nicht komplett bin, brauche ich die Ermutigung, brauche ich die Hoffnung, brauche ich die Motivation von anderen Vätern und Müttern, die vielleicht weiter sind als ich, die mir Tipps geben können, die mir auch vielleicht auch nochmal die Hand auflegen und sagen, hey, du machst es super. Umgekehrt darf ich auch jungen Eltern eine Ermutigung sein, dass ich junge Väter ermutige. Und vielleicht sagen, du, das ist nur eine Phase. Das geht dann schon wieder vorbei. Ja, manchmal langt das schon. Manchmal braucht es vielleicht mehr. Aber es ist wirklich auch vieles mit Phasen verbunden. Und da darf man nicht den Kopf verlieren. Oder eben braucht es manchmal einen kühlen Kopf. Vorletzten Sonntag haben wir Besuch gehabt von einer Familie bei uns zu Hause. Und dann haben wir erzählt, was wir am Morgen gemacht haben, dass wir im Gottesdienst gewesen sind und so. Und dann hat die Familienmutter mir so gesagt, aha, das da mit dieser Gemeinde, das ist ja für euch wie so ein Fixpunkt, einmal in der Woche, wo ihr als Familie etwas erlebt. Und das ist ja wie, das gehört wie zu eurem Leben, wo ihr auch etwas gebt und etwas nehmt, wie auch Identifikation stiftet tut für euch. Und ich gesagt, ja genau, um das geht es. Und letzten Sonntag, wo der Tom ordiniert worden ist, das war lustig, das ist jedes von uns irgendwo auf einem Posten gewesen, irgend für etwas verantwortlich gewesen. Und ich finde das so schön, das stiftet Identität, das gibt das Gefühl, wir sind in einer grösseren Familie, wir sind Teil von etwas Grösserem und dürfen dort etwas beitragen, wo wir gerne machen und wir kommen aber auch viel zurück über und werden in dem Ganzen auch entlastet. Und ich weiss, wenn wir als Familie, vor allem wenn es noch Kinder kleiner sind, am Sonntag in den Gottesdienst will, dann ist das nicht immer nur Zuckerschlecken. Komm, wir gehen in den Gottesdienst, je. Wir haben zwar nie grosse Probleme gehabt, aber nur schon das, dass wir, also zum Kind motivieren, da sind alle immer gerne mitgekommen. Einmal ist unsere Älteste gesagt, wenn ihr nicht geht, gehe ich alleine. Aber wenn man mit Kleinkindern unterwegs ist und dann hat man 3 angelegt und dann ist eigentlich das Letzte parat, dann muss das Erste wieder aufs WC und das Mittlere verliert dann den Nuki und brüllt. Und dann kommt man in Stress und man ist zu spät, selbst sowieso. Und dann, am Sonntag wird man ein bisschen länger ausschlafen oder so. Und dann ist man schon irgendwie im Seich rein und dann geht es drüber und drunter. Aber das gehört dazu. Das ist normal. Und wir haben jetzt die Kleinkinderphase vorbei und dürfen ein Stück weit auch geniessen, dass sie ein bisschen älter geworden sind. Auch wenn sie manchmal die Klappe ein bisschen mehr aufmachen. Aber wir dürfen auch etwas ernten von dem. Dass es wie zu unserer Familie gehört, wo wir dürfen unsere Gaben einbringen, Verantwortung dürfen übernehmen für eine grössere Gemeinschaft als nur für uns als Kleinfamilie. Und das möchte ich euch ganz fest ans Herz legen. Geht den Weg. Darum brauchen wir als Familie die Gemeinde. Und je bewusster es dir ist, dass du nicht perfekt bist, dass du nicht komplett bist, dass du Hilfe brauchst, desto einfacher fällt es dir, dass du auch Hilfe kannst annehmen von anderen Menschen. Darum nehmt also teil an dieser grösseren Familie, wo auch immer, da in der Kirchenbild oder wo ihr auch die Heime seid. Zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte noch erzählen. Wir werden dann etwas noch hören auf einem Video. Eine Geschichte, die einfach Mut macht, dass Gott auf krummen Familienlinien gerade schreiben kann. Und zwar geht es da um Angie Stones. Sie hat Kindheit erlebt mit voller Drogengewalt und Streit. Bereits als Kleinkind hat sie müssen anschauen, wie ihr Vater im Drogenwahn mit dem Gewehr um sich schießt und die Mutter dort bedroht. Darum ist sie, wenn sie dann von der Schule heimgekommen ist, hat sie immer Zerstören aufgemacht und gefragt, Mami, bist du da? Und wenn sie Antwort gegeben hat, hat sie gewusst, also Mami lebt noch, dann gehe ich rein. Sonst wäre sie nicht mehr reingegangen ins Haus. Sie hat so eine Angst gehabt. Und eines Tages hat dann der Vater gesagt, er gehe Zigaretten holen und ist nicht mehr zurückgekommen. Längere Zeit nicht und dann ist eine Entscheidung vollzogen worden. Und 14 Jahre später taucht der Vater wieder auf, steht plötzlich in der Wohnung und wie aus dem Nichts, alkohol- und drogenabhängig und schizophren. Und die Angie ist mittlerweile 20 und hat sich entschieden, ich pflege meinen Vater. Und hat dann ihren Vater gepflegt und an dem Punkt steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Wir sehen jetzt das Interview vom Fenster zum Sonntag und werden da das Interview uns noch anhören.
Der Arzt hat gesagt, also er war schon mehrmals in der Klinik, auch einen Entzug machen, wo er nicht zu uns gekommen ist. Der Arzt hat ja gesagt, er werde nicht mehr auf die Beine kommen und er habe nur noch knapp Zeit zum Leben, weil das Organ nicht mehr funktioniert. Und er hat Medikamente müssen schlucken.
Eine riesige Menge.
Ja, also über 15 Stück. Ja. Und das eine hat das andere geschützt und umgekehrt. Ja. Also dort war auch so ein Punkt, wo die Ärzte gesagt haben, das war nach dem zweiten Entzug. Sie haben gesagt, er wird nicht mehr lange haben. Ein paar Monate haben sie ihm gegeben. Und dann hat meine Großmutter, Mutterseite von der Mutter, hat gesagt, Gott hat noch etwas anderes mit ihm vor. Dann habe ich gesagt, gut, ja, das ist ein Witz. Die Ärzte haben die Diagnose erstellt. Er wird nicht mehr lange haben. Und die Großmutter nur am Telefon gesagt, Mama, er kommt wieder auf die Beine, er wird sich stabilisieren. Und dann habe ich für mich so gedacht, ja gut, mit der Mutter geredet und ich so, schau, probieren wir noch etwas, lassen wir es darauf ankommen. Mal schauen, ob euch, also ich habe wirklich provokativ dann geredet, mal schauen, ob euch ein Gott da recht hat.
Okay. Also jetzt muss man noch sagen, es sind ja ein paar Sachen passiert, wo man nicht so einfach erklären kann, menschlich. Nein. Zum Beispiel, dass dein Vater heute clean ist.
Ja.
Ist ja eigentlich, kann man sagen, ein Wunder?
Ja.
Du wirst es dann
ja
so sagen.
Also ja, es ist ein Wunder, weil eben, ja, wir haben ihn dann ins Zimmer gestellt und wirklich einen kalten Entzug durchgemacht. Das dritte Zimmer gewesen. Und nach 3 Wochen kommt er aus dem Zimmer und hat sich zuerst komplett verloren. Aber jetzt ist er heute stabil, die Organe funktionieren intakt. Und sämtliche Ärzte sind wir auch wieder besuchen und haben gesagt, es ist eine andere Macht, oder? die, die an Jesus glauben, haben gesagt, es muss etwas, eine höhere Instanz muss jetzt da funktioniert haben, weil es ist nicht Menschen möglich, was passiert ist.
Und auch etwas, was außergewöhnlich ist, dass deine Eltern 2013 noch mal heiraten.
Ja, ja, das ist
hat
auch.
Hat dich das überrascht?
Mega. Weil ich bin dort auf Brasilien geflogen und habe die Idee in den Raum hineingestellt. Und Mutter hat gerade ja gesagt.
Ja.
Und er hat gesagt, für sie ist gut, in Ordnung.
Aber hat sie sich auch gefreut?
Mega. Also wirklich.
Zurück zum Glauben. Der Punkt, wo du für dich das erste Mal so richtig bewusst hast können sagen, ja, das hat etwas mit mir zu tun. Oder ich wollte etwas mit Gott zu tun haben. Was ist dort passiert, dass der Punkt überhaupt erreicht worden ist?
Eben die Sachen, also die Wunder sind alle geschehen. Ich habe dort immer noch nicht geglaubt. Obwohl ich an mich gebettet habe, habe ich gedacht, gut, das ist jetzt vielleicht einfach ein Zufall. Also so viele Zufälle, die passiert sind. Dann dachte ich, ja, ja, ich tue es jetzt mal so beiseite lassen. Und dann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, es fehlt mir etwas. Dann war ich auf dem Balkon und habe gesagt, was auch immer da oben ist, ich will wissen, wer du bist. Und dann kurz darauf, ein paar Tage später, habe ich von Jesus geträumt. Darum hat mich der Traum, als ich das erste Mal Jesus begegnet bin, ist er mit der Hand gekommen und hat mich gehabt. Und das hat mich beschäftigt, extrem. Aber ich habe es dann immer wieder auf die Seite geschoben. Und beim zweiten Mal ist er dann von einer Wolke oben runtergekommen. Da war ich am Wandern. Und dann hat er gesagt, ich komme zurück, willst du mit mir mitkommen? Und hat mir seine Hand gegeben. Und das hat mich so beschäftigt, ich konnte es nicht mehr auf die Seite tun. Und beim dritten Mal hat es mich gepackt, war er beim Lagerfeuer gewesen, und hat gesagt, komm, hock hin. Dann bin ich hingehockt, bin am nächsten Morgen aufgestanden, habe eine Kollegin angerufen, die ich weiss, sie ist gläubig. Und dann hat sie gesagt, Angie, du bist bereit. Und dann habe ich das Übergabegebet gemacht. Das war der Moment, in dem ich nicht mehr ich konnte es nicht mehr abstreiten. Das war so ein Gefühl, das mir noch niemand gegeben hat. Es ist so wie etwas, eine vollkommene Liebe, wo du einfach geliebt worden bist in dem Moment. Und das Gefühl hat mega lange angehabt. Und dann konnte ich es nicht mehr abstreiten. Und dann habe ich es gemacht.
Ich könnte mit dir noch stundenlang reden. Können wir leider nicht. Und zum Schluss würde mich noch interessieren, was sich geändert hat in deinem Leben seitdem.
Also vieles. Mhm. Es hat vieles auf den Kopf gestellt. Ich habe vieles einfach verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich konnte vergeben. Mhm. Und zwar von der einen auf die andere Sekunde.
Also eine sehr bewegende Familiengeschichte, die die Angie hat. Und ihr könnt das selber für euch zu Hause heute Abend auch einmal nachschauen, die ganze Geschichte auf SRF, der Homepage, oder bei Fenster zum Sonntag. Und dann werden ihr auch die Eltern von ihr noch sehen. Die werden am Schluss dann auch noch interviewt, die 2013 wieder geheiratet haben. Also Gott schreibt auf krumme Familienlinien, gerade. Einfach zur Ermutigung von jedem von uns. Gott kann viel mehr, als wir das irgendwie uns ausdenken können. Und lasst euch nicht vom Moment vereinnahmen, sondern von der Perspektive, die Gott hat für uns, für dich und mich. Jetzt möchte ich euch, drei Familien, den Vers zusprechen für eure Kinder. Und da kommen eben jetzt die Anemonen, die sind da schon abgepackt, mit der Anleitung, wie man die dann pflanzt. Und für euren perfekten Haushalt noch etwas Praktisches. Und ihr dürft das ja dann da vorne dann abholen und dann dürft ihr nachher da auf die Seiten übergehen, euch verteilen und wir segnen euch. Segnen. Und da lade ich einfach die Leute ein, also Eltern, also auch Bekannte, die ich mitgebracht habe, aber auch wir als Gemeinde, dass wir dann dort hergehen zu dieser Familie, wo wir einfach vielleicht das Herzensanliegen haben und dort sie segnen tun. Segnen heisst einfach gutes Aussprechen über diese Familie, über diese Eltern, über dem Kind. Und dazu kann uns auch der Vers helfen. Ich fange da an bei der Malea Luisa Engler. Und da habe ich einen Vers für euch, wo Jesus sagt, denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Auch das kann etwas sein, das uns helfen kann im Gebet, dass wir gerade für das beten, dass Malia das darf einmal verstehen, dass sie nicht an ihr eigenes Leben sich klammern muss. Dann der Jonas Nathanael. Da antwortete Nathanael aus dem Johannesevangelium: Rabbi, du bist Sohn Gottes, du bist der König Israels. Auch da beten wir dafür, der Jonas, dass er diese Erkenntnis selber dürfen mal bekommen. Dass er kann sagen, du bist der Sohn Gottes. Dann haben wir Gianni Amato. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Gut, auch das, wunderschöne Verheißung, wo wir dürfen aussprechen über dem jungen Leben. Jetzt darf ich euch bitten, als Familie aufzustehen, also dass ihr als Erste vorausgeht, da über einen euch aufstellt und dann dürfen die Familienangehörigen mitgehen und dann auch wir als Gemeinde zu ihnen herstellen und für sie beten.